Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Klinikenradio bei diesem schönen Sommertag. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, Frau Anne-Marie Ackermann aus Bönnigheim. Sie schreibt historische Geschichten, beobachtet Vögel, um den Bestand festzustellen, und sie war Staatsanwältin im US-Bundesstaat Washington. Sie hat uns sicherlich nach der nächsten Musik einiges zu erzählen. In der Technik ist heute mein Kollege Dietrich Walterscheid. Am Mikrofon begrüßt sie Jörg Palitsch. Ackermann, Sie kommen aus Bönnigheim. Sie waren Staatsanwältin im US-Bundesstaat Washington. Wie kann man sich die Arbeit dort vorstellen?
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Schön.
Ich arbeitete für unsere Staatsanwaltschaft, für den Bundesstaat, und ich war verantwortlich für die Leute, die auf Bewahrung waren. Und hätten sie dann eine Straftat begangen oder die Bedingungen von ihrer Bewahrung verstoßen, habe ich dann die Verfahren gemacht, um sie wieder ins Gefängnis zu schicken. So, das war eine große Mischung von Straftaten. Mord kam bei dieser Arbeit nicht vor, aber Mordversuch, Vergewaltigungen, Raub, Diebstahl.
Hatten Sie es dann auch mit Mördern irgendwann mal zu tun?
Das kam später. Danach arbeitete ich für das Gesundheitsministerium und ich war verantwortlich für die ärztliche Approbationen. Und wir mussten ab und zu mal eine Approbation beschränken oder entziehen, und es gab Ärzte, die Straftaten begangen haben, und dann kam Mord vor. Und natürlich, ein Arzt, der Mord begeht, darf die Approbation nicht mehr haben.
Ja, aber ich denke mal, 99,9% der Ärzte sind keine Mörder.
Das stimmt. Wir hatten im Bundesstaat Washington, ich glaube, es war ungefähr 14.000 Ärzte, und wir hatten vielleicht zwei Mordfälle, wenn ich da war. Ja, das ist ja sehr selten, kommt das vor.
Zwei schwarze Schafe. Wie sind Sie denn von Amerika nach Bönnigheim gekommen?
Ich habe einen Deutschen kennengelernt.
In Amerika?
Nein, in Deutschland. Damals wollte Clinton das deutsche Krankenkassensystem übernehmen. Ja. Das war seine Vorstellung von Gesundheitsreform. Ja. Ich konnte Deutsch. Und ich habe meinen Chef gefragt, ob ich ein Praktikum in Deutschland machen könnte, um das deutsche Krankenkassensystem zu lernen. Und als ich hier war, habe ich meinen Mann kennengelernt.
Okay.
Ja, das war quasi das Ende von meinem Beruf in Amerika.
In Ihrer Laufbahn. Okay, Sie haben dann anschließend noch viele andere Sachen gemacht und machen sie immer noch. Da reden wir nach der nächsten Musik drüber. Einen historischen Fall beschrieben, und zwar den Mord an den Bürgermeister Johann Heinrich Rieber durch einen Mann, der hieß Gottlob Rüb, im Jahre 1835. Wie sind Sie auf diese Geschichte gestoßen?
Durch ein Tagebuch von einem Förster. Ich wollte die Geschichte unserer Vogelwelt forschen und las das Tagebuch, um etwas über die Vögel im 19. Jahrhundert zu entdecken, und stoß dann auf diesen Mord.
Sie haben ja für die Ganerbenblätter in Bönnigheim eine Geschichte dazu geschrieben. Sie haben die ganze Geschichte des Mordes und des Mörders erzählt. Dieser Gottlob Rüb, damals 30 Jahre alt, ist ja dann nach Amerika geflüchtet und hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, einer Armee von Lee angeschlossen, von des Hauptmanns Robert E. Lee. Und Lee wird ja in Amerika als, fast sage, Heiliger verehrt.
Das stimmt. Er war der erste Soldat, der unter Robert E. Lee gefallen ist. Und Robert E. Lee hat ihn sogar in einem Brief erwähnt, weil Robert E. Lee in Amerika so berühmt ist wie Goethe oder Schiller in Deutschland, ist der Fall auch für die Amerikaner dann interessant.
Sie schreiben ein Buch jetzt über diesen Mordfall?
Das stimmt. Ich habe einen Buchvertrag mit einem Verlag in Amerika. Das Buch erscheint erst auf Englisch und dann auf Deutsch. Das soll um 2017 herauskommen.
Mhm. Es gibt auch ein Grab von diesem Mörder. Es gibt ein Bild in Mexiko irgendwo, Mexiko-Stadt, wo er begraben worden sein
ja.
soll.
Er kämpfte in den mexikanischen-amerikanischen Krieg 1846 bis 1848. Und 5 Jahre danach hat die US-Regierung die Gebeine gesammelt und alle die Soldaten in einem großen Massengrab in Mexiko-Stadt. Und dieses Grabmonument steht immer noch da heute.
Warum glauben Sie, dass diese Geschichte für die Deutschen und für die Amerikaner gleichermaßen interessant sein könnte?
Das ist eigentlich Württembergs spektakulärster Cold Case.
Was ist ein Cold Case?
Ein krimineller Altfall, der ruht, weil kein Beweismaterial mehr reinkommt. Hm. Nach einem Mord fängt die Ermittlungsuhr an zu ticken. Im 19. Jahrhundert hat sie ein bisschen anders getickt. Die meisten Mordfälle würden sehr schnell binnen einiger Woche und vor Ort aufgeklärt. Hm. Der Rekord sonst würde 12 Jahre zwischen Mord und Aufklärung im 19. Jahrhundert. Und das ist für ganz Deutschland. Dieser Fall hat wirklich alle die Regeln gesprungen, denn er wurde fast 40 Jahre später aufgeklärt und sogar im Ausland, in Washington D.C. aufgeklärt. Kein anderer Fall aus Deutschland aus dem 19. Jahrhundert wird im Ausland oder nach so viel Zeit aufgeklärt. Was auch interessant ist, der Ermittler war 50 Jahre vor seiner Zeit heraus. Er hat ein Ermittlungsverfahren benutzt, die angeblich 50 Jahre später erst entwickelt wurde.
Und was war das?
Die forensische Ballistik, die Art, eine Tatwaffe zu bestimmen, von den Kugeln, die geschossen würde aus der Waffe. Die Züge in einem Gewehr hinterlassen Streifen auf einem Kugel. Mhm. Und man kann dann eine Tatwaffe zuordnen. Und in diesem Fall konnte der Ermittler eine Verdachtswaffe ausschließen. Er war, soweit ich finden kann, der allererste, der das gemacht hat. Ein Franzose hat das Verfahren erst 50 Jahre später entwickelt und veröffentlicht, aber unser Ermittler dürfte nicht darüber veröffentlichen, weil der Fall noch nicht aufgeklärt wurde.
Gibt es heute noch in Bönnigheim Spuren von Johann Heinrich Rieber?
Wie meinen Sie Spuren?
Oder Erinnerungsstücke? Gibt es Tafeln?
Nein, aber die Stadt will jetzt seinen Grabstein wieder bauen. Sein Grabstein würde in den 60er Jahren von dem Friedhof entfernt und musste in Stückchen gebrochen werden, um die aufzubewahren im Feuerwehrhaus. Mhm. Und jetzt, nachdem ich angefangen habe, diesen Fall zu forschen, hat die Stadt sich entschieden, das Grabstein wieder zusammenzubauen und in der Nähe von dem Tatort aufzubauen als Erinnerung an unser ehemaligen Stadtschuldheiß. Mhm.
Okay, dann werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr hören. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. Ja, Cat Stevens war das. Heute zu Gast im Studio, im Klinikenradio, ist Frau Anne-Marie Ackermann. Sie war Staatsanwältin im US-Bundesstaat Washington, hat über einen Mordfall aus dem Jahre 1835 in Bönnigheim geschrieben und wird im kommenden Jahr ein Buch darüber veröffentlichen. Frau Ackermann, die historische Arbeit ist ja jetzt nicht unbedingt einfach. Es braucht viel Zeit. Auf was greifen Sie bei dieser Arbeit zurück?
Sie meinen aus meinen Quellen?
Ja.
Aus den Archiven.
Archive,
ich
Quelle,
habe ja. diese Geschichte aus dem Staub von den Archiven zusammengestellt, beide aus Deutschland und aus Amerika, hauptsächlich aus dem Staatsarchiv in Ludwigsburg. Dort liegt die Ermittlungsakte für diesen Fall fast 700 Seiten lang. Auch aus unserem Stadtarchiv in Bönnigheim und dann aus dem Nationalarchiv in Washington DC und teilweise aus dem Archiv in Philadelphia.
700 Seiten in Ludwigsburg, das heißt, Sie gehen dahin, Sie nehmen das mit nach Hause, Sie kopieren das und bringen das wieder zurück.
Nein, ich darf es nicht rausnehmen. Man kann die Akten fotografieren. Was wirklich schwierig ist, für mich, besonders als Amerikanerin, ist die alte deutsche Schrift lesen zu können. Es hat 2 Jahre gedauert, es kommt jetzt langsam, ich kann das lesen, aber ich habe viele Leute, die mir helfen, die Archivaren und dann mein Schwiegervater ist ein promovierter Historiker und kann auch sehr gut die alte Schrift lesen.
Also die Sicherheit der Quellen ist damit dann schon gegeben?
Ja.
Es gibt keine Unsicherheiten.
Es gibt immer, ich denke, in der Geschichte einige Unsicherheiten.
Oder Lücken.
Ja, sogar in einem Ermittlungsakte konnte der Ermittler einen Fehler machen, genau wie heute. Aber was historisch belegt ist, als eine historische belegte Geschichte, das geht, das ruht auf die Akten.
Und gibt es auch Lücken?
Dinge, die ich nicht weiß?
Ja, oder zeitliche Lücken?
Teilweise ja. Was genau? Ich weiß zum Beispiel, dass der Täter, nachdem er nach Philadelphia ausgewandert ist, 4 Jahre lang als Bäcker gearbeitet hat. Aber ich weiß nicht, wo und wo in Philadelphia er gewohnt hat. Das ist eine Lücke. Er erschien nicht in die Völkererzählung, weil genau zu diesem Zeitpunkt ist er in die Armee eingetreten. Aber man hat dann Akten von der Armee.
Ja. Okay, Sie haben auch eine umfangreiche Homepage, auf der es viele historische Geschichten gibt. Da kommen wir nach der nächsten Musik dazu. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind beim Klinikenradio. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, Frau Anne-Marie Ackermann, die historische Kriminalfälle aufarbeitet und darüber auch eine umfangreiche Homepage betreibt. Frau Ackermann, Ihre Homepage, ist mir aufgefallen, bietet viele Geschichten, historische Geschichten, die nicht allzu lang sind. Also man hat sie schnell gelesen. Es sind immer viele Bilder dabei. Was mich natürlich stört, es ist alles auf Englisch.
Tut mir leid, aber es ist viel schwieriger für mich, auf Deutsch zu schreiben, als auf meiner Muttersprache. Vielleicht in die Zukunft kommt mehr auf Deutsch. Mal sehen.
Das wäre schön. Sie haben mir vorher erzählt, dass der Verlag, der dieses Buch über diesen Mordfall in Bönnigheim jetzt herausbringen will, über Ihre Homepage gekommen ist.
Ja, das stimmt.
Wie finden Sie mehr anderen Zuspruch zu Ihrer Homepage und zu diesen Geschichten? Es wird ja viel kommentiert, habe ich auch gesehen.
Ja, die Leute, wenn sie ein Interesse haben, ich habe ein Newsletter. Sie dürfen mein Newsletter zum Buch abonnieren.
Das kann man auch über Ihre Homepage
machen? Ja, genau.
Dann muss man einfach Anne-Marie Ackermann googeln und dann kommt man automatisch zu Ihnen.
Ja.
Okay. Sie beschäftigen sich auch intensiv mit der Vogelwelt, habe ich gelesen. Da können wir nach der nächsten Musik nochmal drüber reden.
Okay.
Ja, Frau Ackermann, Sie beschäftigen sich intensiv mit Brutvögeln, um deren Bestand zu erfassen. Das ist ein spezielles Projekt. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, Baden-Württemberg und eigentlich ganz Deutschland haben ein Projekt für die Brutvogel-Monitoring-Erfassung. Es gibt zufällig ausgeteilte Quadratkilometer überall in Deutschland. Und Leute machen das freiwillig. Sie bekommen einen Quadratkilometer und sie müssen diese Quadratkilometer 4-mal pro Frühling begehen. Und alle, die Vögel Orten erfassen und ihr Verhalten auch. Und dann kann man, wenn dann das zusammenfasst, feststellen, wie viele Brutpaare es gibt auf der Fläche.
Mhm. Sie haben mal gesagt, das ist wie eine Jagd ohne zu töten.
Ja, das stimmt, wie eine Schatzsuche. Denn ich gehe heraus und ich finde zum Beispiel vielleicht ein Dorngrasmuggelbrut, niemand weiß davon Bescheid, oder ein neuer Neuntöterbrut auf der Fläche. Und das ist für mich immer eine spannende Sache.
Und wie hat man sich das praktisch vorzustellen? Sie gehen morgens mit dem Fernglas und mit ihrem Block um 5 Uhr los.
Ja.
Sind dann 4 Stunden lang im Wald und dann...
Nein, ich begehe einen vorgegebenen Gehweg. Ah. Und von diesem Gehweg raus muss ich alles, was ich sehe und höre, notieren. Und eigentlich mit Vogel beobachten. Man bestimmt mehr über das Ohr als über das Auge. Ich kenne alle die Vogelgesänge.
Die Vogelstimmen.
Ja, die Vogelstimmen.
Ah, das ist schön.
Ja.
Aber vorpfeifen können Sie uns jetzt nichts, oder?
Kuckuck.
Kuckuck kann jeder. Und seit wann machen Sie das?
Seit 10 Jahren.
Aha. Und ist das ein immerwährendes Projekt? Läuft das die ganze Zeit?
Das läuft ja die ganze Zeit. Und dann natürlich habe ich vorher Vögel beobachtet, deswegen bin ich dazu gekommen. Ich beobachte Vögel, seitdem ich ein Kind war.
Mhm. Aber das ist ja dann auch schon eine wissenschaftliche Arbeit als wie Hobby.
Ja, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, das ist ein kontrolliertes Studium dieser Brutvogel-Monitoring. Ich mache die statistische Auswertung nicht, nur die Erhebung von den Daten.
Und wo kommen die Daten hin?
Ich schicke die zu NABU in Mörsingen, aber das wird auch bundesweit erfasst und ausgewertet.
Mhm. Der NABU hat ja mal dazu aufgerufen, man solle Vögel zählen. Ich sage immer, Vögel kann man nicht zählen, weil es so viele sind. Das ist genau wie wenn man fragen würde, wie viel Wasserscheid mehr. Der NABU war sehr böse, als ich das geschrieben habe. Kann man Vögel zählen?
Ich denke, wenn man eine begrenzte Fläche nimmt, das ist nicht mehr wie Wasser im Meer.
Gut.
Und wenn vielleicht ein Quadratkilometer zu viel für Sie sind, Herr Palitsch, dann können Sie vielleicht mit 10 Quadratmeter anfangen.
Oh Gott. Ja, also ein Quadratmeter wäre mir da vielleicht auch lieber.
Yeah.
Gut, dann hören wir nochmal Musik von Simon & Garfunkel. Ja, liebe Zuhörer des Kliningenradios, wir kommen so langsam zum Ende. Unser Gast, Anne-Marie Ackermann, Sie haben es gehört, Staatsanwältin, Vogelkundlerin und auch Musikerin. Frau Ackermann, Sie spielen Waldhorn, ein schwieriges Instrument. Wie kommt man zum Waldhorn?
Ich habe eigentlich in Amerika angefangen als Schülerin und habe das Instrument ausgewählt, weil ich den Ton so schön fand, diesen goldenen Ton von dem Horn, der schönste Ton von allen den Blasinstrumenten.
Mhm. Sie haben vorher erzählt, Sie spielen auch Klavier?
Ja, ich spielte erst Klavier, fing mit 8 Jahren an und dann mit 10 oder 12 habe ich mit Horn angefangen.
Spielen Sie da in einem Orchester mit?
Ja, jetzt spiele ich für die Stadtkapelle in Bernheim. Und das macht echt Spaß, wieder ein Instrument zu spielen und mit anderen zu spielen.
Gut.
Ja.
Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für das Interview.
Ich bedanke mich. Das war eine Freude.
Dankeschön, es war sehr interessant. Ich möchte mich verabschieden. Wir beenden die Sendung mit Stephen Stills. Ich wünsche noch einen schönen Abend und werden Sie gesund und kommen Sie gut nach Hause.